Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Willkommen im Fokus hier auf DRS3. Am Mikrofon ist Sabine Lütti und mein Gast heute Abend, das ist ein Mann, der von vielen bewundert wird für seinen Optimismus, für seine Lebenskraft, auch für seinen Mut. Das ist der Christian Wenk. Er ist Oberarzt im Schweizerischen Paraplegikerzentrum in Nottwil. Er ist dazu auch ein Trainer von der Nationalmannschaft der Handbiker und er ist ein begnadeter Pianist. Früher war der Christian Wenk ein Weltklasse-Duathlet. Dann, bei einem Training für ein Weltcup-Rennen in Japan, ist sein Leben von einer Sekunde zur anderen komplett über den Haufen gerührt worden. Mit Tempo 70, wenn ich das richtig recherchiert habe, Christian Wenk, sind sie um eine Kurve auf einem Velo und dann ist ein Auto im Weg gestanden und dann ist eigentlich alles ganz anders gewesen in ihrem Leben. Mögen Sie sich an den Unfall selber erinnern?
Nein, an den Unfall selber habe ich keine Erinnerung. Ich bin mit dem Tempo Kopf voran ins Heck von dem Auto hineingefahren. Habe auch ein Schädel-Hirntrauma gehabt, ein leichtes und durch das keine Erinnerungen. Auch die letzten Minuten vor dem Unfall mag ich mich nicht mehr erinnern und natürlich nachher nicht, bis ich aufgewacht bin im Spital.
Was war denn der erste Gedanke in dem Spital, wo Sie aufgewacht sind? Das war in Japan.
Ja, so lustig war es, ich bin aufgewacht und es war klar für mich. Querschnitt gelähmt, ich spüre mich nicht mehr.
Das haben Sie gemerkt.
Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war wie klar gewesen, ohne dass mir jemand gesagt hat. Und zwar ist, es hat mir selber müssen klar sein, weil dort haben alle nur Japanisch geredet, niemand Englisch, hat mir niemand können sagen. Und irgendwie ist das wie von Anfang an klar gewesen.
Man muss da noch sagen, Sie sind damals, das war vor 10 Jahren, gewesen, Medizinstudent gewesen, und Sie haben Ihre Doktorarbeit schon gemacht, Ihre Dissertation, und zwar, sinnigerweise genau zu dem Thema Regeneration von der Nervenfasern im Rückgrat, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, also im Zentralnervensystem, Hirnrückenmark. Gearbeitet bei Martin Schwab in der Hirnforschung in Zürich an der Uni und habe eigentlich geforscht auf der Erholung von Nervenfasern im Zentralnervensystem und habe natürlich durch das auch sehr, sehr gut verstanden von Anfang an, was es heisst, einen Querschnitt zu erleiden. Also nicht nur am eigenen Leib das zu erfahren, sondern ganz theoretisch zu wissen, was das heisst bezüglich der Prognose, bezüglich Erholung und so weiter.
Sie sagen das jetzt so sehr sachlich, damals in dem Spitalbett, wo Sie kein Wort verstanden haben, was die Leute, die Doktor, die Krankenschwestern reden. Wie war denn das gewesen, jetzt auf einer, sagen wir mal, ein bisschen tieferen emotionalen Ebene?
Es ist für mich alles ein bisschen wie eine Traumerinnerung, weil ich bin auf einer Intensivstation gewesen, unter starkem Medikament. Es ist für mich, wie wenn ich mich an einen Traum erinnere und nicht wie Wirklichkeit. Darum kann ich wie schlecht von Emotionen reden. Es ist für mich ganz sachlich analysiert, auch retrospektiv. Und die Emotionen sind eigentlich erst viel später gekommen, als ich von der Intensivstation endlich dann da in der Schweiz auf eine Normalstation gekommen bin, klar gewesen beim Kopf, wieder han den Drang gehabt, eigentlich aus dem Bett und wieder teilzunehmen am Leben. Und dort bin ich konfrontiert worden mit all den Ausfällen, allem, was nicht mehr gegangen ist, alles, was anders war.
Das ist dann wie viel später
gewesen? Das war 3 Wochen, bin ich auf der Intensivstation gewesen. Und alles, was vorher war, ist eigentlich ein Überlebenskampf gewesen. Es ist nur ums Überleben gegangen. Und dort ist eigentlich alles andere wie unwesentlich gewesen in dem Moment.
Also
und
ein Überlebenskampf medizinisch jetzt?
Medizinisch.
Oder
seelisch? Nein, medizinisch. Rein medizinisch. Also ich bin wie durch ein Wunder eigentlich am Leben. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Ganzen. Und ich sehe es auch so. Ich feiere den Unfalltag als wie ein zweiter Geburtstag. Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen, nicht primär die Gehunfähigkeit geschenkt bekommen in dem Sinn, sondern ich habe ein zweites Leben bekommen.
Weil Sie wären fast gestorben an dem Unfall.
Ich hätte müssen sterben, einfach aufgrund der Fakten. Und ich glaube, ich bin einfach extrem glücklich gewesen, dass ich wahrscheinlich alles richtig gelaufen ist bei der Rettung und dass ich auch so physisch fit gewesen bin damals. Sonst hätte ich das gar nicht können überleben.
Also retrospektiv ist das, was so ein bisschen im Vordergrund steht, dass das Überleben dürfen können, das neue Leben, das geschenkt ist, wurde. Ich habe mir vorgestellt, jetzt auch in der Vorbereitung von dem Gespräch, wenn man da von einem Moment auf den anderen plötzlich kann man nicht mehr selber auf die Toilette, man kann nicht mehr selber sich waschen, man kann nicht mehr essen selber, man kann sich nicht mehr selber anlegen. All die ganze riesige Unabhängigkeit, die wir so selbstverständlich nehmen, ist peng weg. Hat Ihnen das nicht Mühe gemacht?
Mal, das ist ein ganz tiefer Fall. Also man muss, ich bin sowieso jemand gewesen, der sehr autonomiebedürftig war, alles selbstständig wählen. Und dann bin ich ins totale Gegenteil hineingehauen. Das ist ein riesen Absturz gewesen. Das ist, ich sage das ein bisschen wieder, Verlust von jeder Hoffnung, von jeder Zuversicht, von jedem Selbstwert. Man findet sich echt absolut wertlos und verzweifelt in dieser Situation. Das ist mir genau gleich gegangen. Ich habe zwar intellektuell gewusst, mit dem Background von der Medizin und so weiter und von Leuten, die ich kennt habe, das Leben geht weiter. Es gibt ein Leben mit Querschnittlähmung. Das habe ich gewusst. Aber gefühlsmässig, im Innersten, bin ich total gebrochen, verloren gewesen, in dieser ersten Zeit und habe mich nachher in kleinen Schritt aus dem Tief wieder müssen zurückkrappeln in ein Leben. Mit ein Selbstwertgefühl wieder mir aneignen, wieder merken, was ich kann. Und ja, das ist ein langer Prozess.
Und wie lange ist die Phase gegangen von dem absoluten Tiefpunkt? Also von der, das ist ja wie eine Depression wahrscheinlich, muss man sich vorstellen.
Nein, das ist etwas anderes. Darf man ja nicht verwechseln, Depression mit einer sogenannten posttraumatischen Verarbeitungs- Phase, wo man einfach in ein Tief hineingeht, wo es einem logischerweise mies geht. Das ist das erste Mal das Verneinen von dem, was passiert ist, nachher die Akzeptanz und nachher das Finden von Coping-Strategien mit der neuen Situation. Und das ist, kann man nicht sagen, wie lange das geht. Bei der einen geht es sehr lang, bei der anderen geht es sehr kurz. Bei mir ist es eher kurz gegangen und trotzdem kann ich nicht sagen, wie lang, weil das ist ein flüssender Prozess und die Rehabilitation, also das Zurückfinden in ein erfülltes Leben, das geht eigentlich immer weiter, das hört gar nicht auf. Man lernt Tag für Tag lernt man neue Sachen dazu. Und das hat nichts mit der Behinderung zu tun. Wir alle versuchen, den Prozess zu optimieren. Wir alle probieren, besser zu werden. Und das ist eigentlich ein Prozess, wo auch im Rollstuhl natürlich mit der Paraplegie umso wichtiger ist, um wieder Fuß zu fassen, in Anführungszeichen, und darum nie aufhört.
Mhm. Der Prozess dort, der hat dort angefangen, in der Rehabilitationsstichwort Hoffnung, auf Heilung. Mhm. Man liest ja immer wieder von so Wunder, Gelähmter kann wieder gehen. Ist das etwas, wo man sich daran hebt? Haben Sie sich daran gehebt, also Wunder?
Es gibt viele Menschen, die sich daran heben, da sollte ich ein Beispiel. Und ich habe aber gewusst, dass mein Unfall, respektive die Verletzung von meinem Rückenmark so schwer war, es hat komplett auseinandergerissen, dass keine Erholung möglich war. Das habe ich gewusst, auch von der Forschung und dem medizinischen Background. Es ist aber nicht so, dass jeder Querschnitt ein verrissenes Rückenmark ist, sondern es kann eine Quetschung sein, es kann auch nur eine leichte Prellung sein, mit wenig Ausfall. Und darum kommt es darauf an, wie vollständig, wie schwer die Verletzung ist vom Rückenmark. Und je nachdem, wenn es zum Beispiel nur zu einer Entzündungsreaktion, zu einer Schwellung kommt vom Rückenmark, dann kann sich das innerhalb relativ kurzer Zeit, wenn das abnimmt nachher, kann die Funktion wieder zurückkommen. Das ist wie wenn man auf dem Nerv schläft in der Nacht und einem der Arm einschläft. Mhm. Dann wacht er relativ schnell wieder auf, wenn man den Druck wegnimmt vom Nerv. Und das Gleiche ist im Rückenmark auch. Manchmal sind Verletzungen vom Rückenmark nur praktisch eine Quetschung. Und wenn sich dann die Schwellung erholt, dann kommt auch die Funktion zurück. Also der Druck vom Nerv wieder abnimmt, dann kommt die Funktion zurück.
Das ist bei Ihnen nicht so gewesen. Das haben Sie von Anfang an gewusst, der Rücken ist wirklich abeinandergebrochen gewesen, im wahrsten Sinn vom Wort, ist kaputt und kann auch nicht mehr heilen. Sie haben von vielen müssen dann Abschied nehmen und das Leben wie neu zusammenwürfeln. Und vieles ist ja dann auch dazugekommen, nämlich zum Beispiel ganz konkret der Rollstuhl, wo Sie jetzt halt da drinnen sitzen. Hat der Ihnen Mühe gemacht am Anfang oder ist das ein Kumpel gewesen von Anfang an?
Ja, nein, der Rollstuhl ist ein Hilfsmittel, ganz klar, wo jeder, der mobilitätsbehindert ist, also nicht laufen kann oder nicht weite Strecke laufen kann, froh ist drum, hoffe ich, für jeden, der betroffen ist, dass er das als Hilfsmittel anschaut, nämlich eben wieder können normal teilzunehmen am Leben. Und so gesehen ist der Rollstuhl für mich ein Freund geworden, auf jeden Fall. Ich könnte ja nicht sein ohne, ich wäre jetzt zuhause im Bett. Und es ist einfach so, dass der Rollstuhl häufig halt noch mit dem Stigma von der Behinderung und unsere Denkblockade und dem Bild in unseren Köpfen halt einfach negativ besetzt ist und durch das von vielen Leuten verneint wird als Freund und als Hilfsmittel.
Also wo sie könnten auf den Mond schiessen eigentlich. Und
genau,
so als
Symbol weil der Rollstuhl heisst, ich bin behindert, aber das ist halt, das soll nicht so sein, weil keiner würde jetzt sagen, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich behindert, weil ich eine Brille habe. Das ist auch ein Hilfsmittel bei einer Sehbehinderung. Das ist ganz blöd, salopp verglichen, aber das ist halt in der Zwischenzeit viel besser sozial anerkannt und ich bin überzeugt, dass vielleicht der Rollstuhl später auch kann ein bisschen nach zu einem Schmuckstück werden, wenn man dann auch entsprechend technische Fortschritte macht, wenn es sozial akzeptiert ist, wenn sich die Leute im Rollstuhl nicht mehr stigmatisiert, behindert vorkommen, das Selbstwertgefühl und entwickelt. Ich glaube, dann wird sich das wandeln.
Es ist sichtbar, oder? Es ist eine Sichtbarmachung von Ihrer Behinderung eigentlich. Wie reagieren, oder wie, wenn Sie nochmal zurückschauen in die Anfangszeit, was ist Ihnen dort so geblieben an Erinnerung? Wie haben die Leute reagiert? Sie plötzlich im Rollstuhl?
Mhm. Also, Leute haben am Anfang, sind sie mir ausgewichen. Und das ist für mich ganz schmerzhaft.
Also Leute, die Sie kennen?
Nein,
allgemein.
Leute, ich bin jemand gewesen, gross, 1,86. Ich bin den Leuten, wenn ich mich vorbewegt habe, habe den Leuten in die Augen geschaut. Ich habe so gesagt, ein bisschen den Flirt mit der Menge. Mhm. Und ich habe mich wohl gefühlt dabei. Und nachher im Rollstuhl, ich mag mich erinnern, das erste Mal, wo wir Stadttraining gemacht haben, wieder an der Bahnhofstrasse, diesen Leuten begegnet. Und ich habe das Gefühl, alle Leute sind mir ausgewichen, haben weggeschaut. Und wo wir einen Kaffee bestellt haben, es ist Begleitung gefragt worden, was ich denn trinken möchte. Und das war meine erste Erfahrung gewesen. Und dann mag ich mich erinnern, sind wir vorgekommen, Richtung Böckleplatz, und dort sind die Bänkli gewesen am Ufer. Und ich habe mir überlegt, Gott im Himmel, früher wäre ich auf das Bänkli gelegen und habe meine Füße aufgetan und habe einfach die Sonne genossen. Und es wird ich nie mehr können. Und das sind so ein bisschen die Eindrücke gewesen. Und das ist natürlich alles völlig falsch gewesen. Ich erkläre es ganz kurz, wenn ich darf. Mhm. Einerseits habe ich gelernt in der Zwischenzeit, dass die Leute so reagieren, wie man auf sie zugeht. Und dass es nichts mit dem Rollstuhl zu tun hat. Und ich bin damals extrem unsicher gewesen, als Person. Ich bin technisch unsicher gewesen im Rollstuhl. Habe mich absolut nicht identifiziert mit dem Rollstuhl. Das ist da etwas, wo irgendetwas auf der metaphysischen Ebene, wo die Leute spüren, wo sie unwohl macht, wo sie ausweichen.
Also, wenn man in den Wald ruft, sozusagen, kommt es zurück, können Sie damit sagen?
Das ist absolut. Und ich habe das gemerkt, so wie ich auf die Leute zugehe, so kommen sie auf mich zurück. Und das hat mit dem Rollstuhl überhaupt nichts zu tun. Und das ist für mich eine wunderbare Erfahrung, eigentlich, die ich später gemacht habe. Und übrigens, auf ein Bänkli übersitzen ist überhaupt kein Problem. Noch habe ich das damals noch
aber
nicht
damals war es schlimm gewesen. Da sind Sie in Selbstmitleid zerflossen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sondern es ist ein Tiefschlag gewesen. Und ich kann dann anfangen, darüber nachzudenken, was die Gründe sind, und ob jetzt das immer so wird sein. Und, aber das ist einfach wie ein erster Eindruck gewesen. Und der hat sich dann aber relativ rasch, hat sich das dann auch angefangen zu relativieren.
Sie sind ein Vollblutsportler gewesen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, 1,86 gross, ein stattlicher Mann. Sie haben Duathlon und Triathlon gemacht. Vor allem Duathlon sind Sie sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und eigentlich wirklich so auf dem Weg ganz auf an die Weltspitze. Der Unfall ist ja dann auch passiert in der Vorbereitung für ein Weltcuprennen. Sie sind nach dem Unfall Sport eigentlich ganz schnell wieder, wie soll ich sagen, ab Fersen sich geheftet. Sie haben mir vorne gesagt, im Vorgespräch, Sie haben von Anfang an jeden Tag, ich weiss nicht, 10 Kilometer mit Ihrem Rollstuhl abgespult. Was ist denn da der Antrieb?
Man muss ganz klar sehen, dass die Fitness für einen Rollstuhlfahrer praktisch seine Mobilität ausmacht. Nicht nur der Rollstuhl selber, sondern auch die Fitness. Und die Gesundheit, gerade langfristig, hängt gerade bei mobilitätsbehinderten Leuten extrem vom Training und dem Fitness ab.
Wieso?
Und wieso? Weil man, du musst dir vorstellen, wenn man den ganzen Tag nur sitzt, man wird eigentlich
also krank
vom Kreislauf, der ganze Stoffwechsel und alles tut sich verändern. Und dann kommt dazu, dass ich natürlich einen Mobilitäts- und Bewegungsdrang hatte, von Anfang an. Und ich habe mich zum Beispiel in der Rehabilitation, vielleicht das zu der kleinen Fortschritt, challenged. Am ersten Tag, als ich rausgegangen bin in den Garten, habe ich mir einen Weg genommen, 50 Meter nur, ein Bipifax, ein kleines Hügel rauf, und habe mir vorgenommen, dass ich dort raufkomme, am ersten Tag, als ich das gemacht habe. Aber ich habe das nicht nur probiert, sondern ich habe auch Zeit gemessen, wie lange ich gehabt habe als Sportler, oder? Eigentlich völlig zwanghaft, würden gewisse Leute sagen. Aber es war nicht das gewesen, sondern ich habe nachher die Möglichkeit gehabt, jeden Tag schneller zu sein, jeden Tag
also ein Erfolgserlebnis zu haben. Gegen sich selber antreten.
Ja, eine Art auch den Erfolg zu messen und sich zu motivieren damit.
Der Christian Wenk ist mein Gast heute im Fokus. Er ist Paraplegiker, von der Brust an abwärts gelähmt, ein sportlicher Mann, wie wir gerade gehört haben. Und wir haben jetzt so ein bisschen reingelassen, wie sie sich zurückgekämpft haben in das Leben. Da kommt natürlich dann immer die nächste Phase nach der Zurückeroberung, ist so ein bisschen die Stellung halten, das Leben meistern. Und über das möchte ich gerne nachher mit Ihnen reden. Ein zweiter Aspekt, ein wichtiger, ist nämlich die Musik, von der haben wir noch gar nicht geredet. Der Sport ist wichtig, das haben wir jetzt so ein bisschen angetönt gehabt. Und die Musik, Sie sind ein leidenschaftlicher Pianist schon gewesen vor dem Unfall und natürlich auch nachher haben Sie sich den Lebensinhalt zurückgeholt und wir hören jetzt als erstes Stück, das Sie mitgenommen haben, Musik, die Sie selber gespielt haben und selber aufgenommen haben. Auch. Was haben Sie uns mitgebracht?
Wir hören den Schluss von der Rhapsody in Blue von George Gershwin, den ich Anfang Jahr in meinem letzten Konzert aufgeführt und aufgenommen habe.
Das Benefizkonzert, muss man dazu vielleicht noch sagen?
Das Benefizkonzert zugunsten von einem Schulprojekt in Afghanistan, wo wir Geld gesammelt haben für Erziehung, eine Bildung von Kindern in Afghanistan.
Ihr hört den Fokus und das, was wir jetzt gerade gehört haben, das war Musik gewesen, gewünscht und gespielt von Christian Wenk. Das ist mein Gast heute. Der Christian Wenk, er ist seit 10 Jahren Paraplegiker. Das heisst, er ist querschnittsgelähmt seit einem schweren Velounfall. Trotzdem lebt er sein Leben mit einer ungeheuren Kraft weiter, sei es das im Sport oder auch, wie man hört, in der Musik oder im Beruf. Und er ist darum für viele so eine Art ein Vorbild geworden. Christian Wenk, Sie arbeiten jetzt als Oberarzt im Paraplegikerzentrum in Notwil, in der Rehabilitation ist das. Das heisst, Sie erleben eigentlich tagtäglich, wie soll ich sagen, Ihr eigenes Schicksal von damals wieder?
Das ist richtig. Also es geht wahrscheinlich jedem gleich, dass er ähnliche Phasen vom Prozess für der Verarbeitung und der Rehabilitation erlebt, wie bei mir das auch gewesen ist. Und das, denke ich, ist eine von einer ganz wichtigen Funktionen, die ich da habe, dass ich eine Art aus eigener Erfahrung, am eigenen Leib kann nachvollziehen, was es bedeutet, was die Menschen dort mit ihrem Schicksal in Anführungszeichen erleben.
Hat das Vor- oder Nachteil oder beides?
Für mich hat es eigentlich nur Vorteil, weil für mich Konfrontation mit damals nicht schmerzhaft ist. Für mich ist das etwas, wo ich ganz nüchtern zurückschaue und die Leute sich immer wieder wundern. Und das Grundgefühl ist durch das ein anderes geworden.
Also es ist nicht das Ende von etwas, sondern der Anfang von etwas Neuem.
Richtig.
Der Unfall. Also
ganz genau.
Positiv umgefallen. Also ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum sie so ein bisschen auch bewundert werden. Warum die Leute finden, das ist ein toller Mensch, oder? Das haben ja nicht alle. Also ich nehme an, dann erleben sie ja auch in ihrer Arbeit jetzt als Arzt Menschen, die das nicht schaffen.
Ja, ich glaube, es hat ganz verschiedene Faktoren, die mit dem zu tun haben. Ich glaube, wie dass man sich stellt in so einer neuen Situation. Eins davon ist sicher der Glaube. Und mit Glauben meine ich nicht Religion, sondern mit Glauben meine ich primär eine innere Haltung zu Sachen, die einem passieren im Leben, vor allem der Negativen. Ob man es als Chancen anschaut, als gegeben, als Zufall oder nicht. Das ist der Glaube, der sicher wesentlich ist. Und nachher auch eine gewisse Ressourcenorientierung. Das heisst, ob jemand seine Chancen sucht und versucht wahrzunehmen, oder ob jemand eigentlich sich beklagt über das, was er verloren hat. Und das sind ganz verschiedene Haltungen. Verlustorientierung heisst, dass man immer klagt und immer sagt, das kann ich nicht mehr und das ist schlecht. Und das zieht einem ab, das ist ganz klar. Das zieht auch mich ab, wenn ich zwischendurch unmittelbar spüre, was ich nicht kann. Das kommt immer wieder vor im Alltag.
Was ist denn das zum Beispiel?
Ja, wenn man in Situationen kommt, wo man früher ohne die Behinderung praktisch kein Hindernis hatte und jetzt hat man ein Hindernis, was auch immer das ist.
Zum Beispiel?
Das kann ein bauliches Hindernis sein, das ist etwas, was jeder versteht, aber es können Hindernisse sein in der Reaktion der Leute. Oder es können einfach ein Moment sein, wo man es so nicht mehr erleben kann, wie man es früher erlebt hat, wo wehtun.
Zum Beispiel?
Das kann in jeder Lebenssituation kann das plötzlich passieren. Es gibt verschiedene Probleme, wie zum Beispiel Inkontinenz, wo kann schwierig sein. Wenn jemand in die Hose macht mit einer Querschnittlähmung, dann ist das eigentlich völlig normal, sage ich jetzt einmal. Das passiert jedem immer mal wieder. Und wenn das passiert, dann ist das aber furchtbar für die Betroffenen, weil das ist etwas, wo wir von klein auf gelernt haben, du musst sauber sein und das darf nicht passieren. Und ich sage nur, das ist eins von den Beispielen, wo einem dann abzieht in dem Moment, obwohl man sich eigentlich müsste sagen, Kopf, also das ist wirklich das Normalste der Welt und das lösbares Problem. Und man lernt dann mit der Zeit ja eigentlich viel besser auch mit dem umgehen. Darum sage ich, man darf sich nicht zu fest aufhalten über solche Sachen, auch wenn man vielleicht mal von einer Tür abgewiesen wird, weil es offenbar nicht rollstuhlgängig ist oder angeblich. Oder solche Sachen. Man darf sich nicht entmutigen lassen, sondern man muss sich viel mehr auf die Ressourcenseite orientieren und sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Sachen, wo ich hergehen kann, es gibt so viel und so weiter. Sich nach dem orientieren und dort die Chancen packen, die man hat.
Aber ist denn das schwierig im Alltag?
Es ist extrem schwierig, denke ich, weil es braucht alles mehr Mut. Es braucht so schon viel Mut, dass man es anpackt.
Das Leben generell, meinst
du? Das Leben generell, viele Sachen. Mit oder ohne Behinderung. Man braucht immer wieder Mut, um sich seine Träume zu verwirklichen. Manchmal sogar, um ganz kleine Sachen zu machen. Man hat einen Haufen Ausreden für sich. Ich habe keine Zeit, oder ich mag gerade nicht, oder es ist zu weit, oder ich weiss ich was. Man hat immer Ausreden, warum, dass man die Sachen, die man eigentlich gerne würde wollen machen im Herzen, dass man es nicht macht. Und das sind Blockaden, wo man sich immer wieder im Weg steht. Im Rollstuhl ist einfach so, zum ganz kurz noch sagen, im Rollstuhl ist es so, dass einfach alles noch mehr Mut braucht, um sich zu exponieren. Ja, kann man das denn im Rollstuhl? Was denken die Leute? Oder es ist auch immer im Rollstuhl ein leichter Mehraufwand, alles was man macht. Und durch das kostet es ein bisschen mehr Überwindung, wie mehr Energie, zum's anfangen. Aber nachher, wenn es läuft, dann läuft es.
Ich kann nämlich vorsagen, Sie machen ja ganz verrückte Sachen, trotz oder wahrscheinlich wegen, oder ich weiss es nicht, Rollstuhl. Sie gehen tauchen, Sie haben das Prüfe gemacht, Sie gehen Fallschirm springen, Sie gehen in die australische Wüste gehen zelten. Machen Sie es wegen oder trotz im Rollstuhl?
Ich denke, das sind einfach Wünsche, wo ich gehabt habe für mich, die ich umsetzen wollte. Und sicher ist auf der einen Seite darum gegangen, sich irgendwo wieder zu beweisen, was machbar ist. Das ist vielleicht ein bisschen wegen dem Rollstuhl. Aber ich meinte, grundsätzlich sind das Wünsche und Leidenschaften gewesen, die ich hatte, Träume, die ich dann trotz dem Rollstuhl gewagt habe, zu verfolgen und zu probieren. Und
wie reagieren die Leute auf sie, wenn sie da mit dem, also mit, ich weiss nicht, mit dem Rollstuhl auf den Fallschirm, aber wenn sie als Rollstuhlfahrer auf den Flughafen kommen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne einen Tandemsprung.
Oh nein, die Leute kennen das. Also das ist dann nicht ungewöhnlich. Für mich war die Überwindung grösser gewesen, in den Job reinzugehen und zu sagen, ich will jetzt einen Flug buchen. Nicht, weil die komisch geschaut hätten, sondern weil ich mir überlegt habe, yes, es geht, kann ich das, will ich das? Will ich da aus dem Flieger rausgumpen?
Unabhängig also,
die gleiche Blockade, die andere auch haben. Das war nicht die Rollstuhlblockade. Mhm. Und, ja.
Musik ist ein wichtiges Thema in Ihrem Leben. Wir haben vorher ja, ein Stück gehört, das Sie gespielt haben, anlässlich von einem Konzert. Musik bedeutet Ihnen ganz, ganz viel. Das erste Mal, wo Sie wieder an ein Klavier gesessen sind, mögen Sie sich erinnern, was dort durch Ihr Herz und Ihren Kopf gegangen ist?
Das mag ich mich sehr gut erinnern. Ich mag mich, wenn ich ausholen darf, erinnern an eine Bemerkung, die ich früher gesagt habe, effektiv, wortwörtlich. Wenn ich mal Querschnitt gelähmt wäre, weil es gibt Leute, die mir einen schweren Unfall prophezeit haben, so wie ich Velo gefahren bin. Allerdings muss ich sagen, der Unfall war unverschuldet. Habe ich mal gesagt als Antwort, wenn ich mal Querschnitt gelähmt bin, werde ich halt Pianist. Und wie blöd die Bemerkung war, das habe ich erst gemerkt, als ich zum ersten Mal wieder nachher versucht habe, das Klavier zu sitzen. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, Gott im Himmel, die Knie sind zu hoch, komme gar nicht her. Das Klavier ist im Weg, der Rollstuhl ist im Weg, die Füße sind im Weg. Und nachher mit der Hochlähmung, ich habe gar keine Stabilität im Oberkörper. Sobald ich die Hände aufnehme vorne, kippe ich vorne über. Ich bin zu weit weg von der Klaviatur, ich habe eine schlechte Sitzposition. Und nachher, ich kann ja die Pedale gar nicht bedienen. Ich, der romantische Klaviermusik lieben und gemacht habe, brauche ein Pedal. Ich kann nicht Bach spielen, ich kann auch nicht Mozart spielen, sondern man will ja immer dann das, was man am schwersten kann. Das ist auch mir dort so gegangen. Und das ist für mich ein Tag gewesen, wo ich wahrscheinlich, einer von meinen absoluten Tiefpunkte, weil Musik ist für mich etwas.
Also nachdem Sie am Klavier gesessen sind,
das ist nicht gegangen. Der Tag, wo ich realisiert habe, ich kann ja gar nicht im Klavier spielen, und wo ich wie befürchtet habe, ich werde es auch nie mehr können. Das ist für mich wahrscheinlich einer der allerschlimmsten Momente, ein Tag, wo ich sehr häufig gebrüllt habe. Und mich nur schwer aufrappeln konnte. Und dann hatte ich Gott sei Dank auch Leute gehabt, aus der Familie und gute Freunde, die mich motiviert haben und wie gepusht haben, da wieder Gas zu geben. Und ich habe zum Abschluss für die Rehabilitation ein Abschiedskonzert gegeben. Und zwar habe ich das Pedal bedient mit einer Krücke, die ich zwischen dabei aufs Pedal abgestellt habe, mit dem Kini drauf gedrückt habe. Ich muss mir vorstellen, in der Mitte war die Krücke nicht im Weg. Ich konnte mit den Händen gar nicht über die Mitte. Ich bin mit dem Kopf eingespannt gewesen, furchtbare Haltung. Aber ich konnte Klavier spielen. Und das war der Anfang gewesen. Und nachher habe ich halt langsam mich zurückgekämpft und habe heute jetzt, die Aufnahmen, die wir gehört haben, eigentlich fast so wie früher Klavier spielen.
Ja, ich meine, Sie sind in den Tonhallen auftreten, Sie sind im KKL in Luzern, das ist ja nicht Pipifatz, oder?
Ja, gut, wenn man die Halle mietet, dann kann man nicht immer spielen.
Das ist ein Understatement. Nein, ist jetzt ein Kompliment gewesen.
Danke, ich habe es auch so verstanden.
Von meiner Seite. Aber was mir jetzt so auffällt, ist ein unglaublicher, unbändiger Wille, etwas zu machen. Also, jetzt das Musik oder halt in dem Rollstuhl, ja. Ich weiss nicht, die 5 Meter rauffahren oder was, eine unglaubliche Kraft.
Ja, also ich denke, das Klavierspiel, das wieder auftreten, so wie das jetzt zuletzt war, das braucht enorm Mut. Und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten Überwindung kostet. So gern, wie ich es auch mache. Überwindung im Sinn, eine Nervosität zu überwinden, den Mut zu haben, auf die Bühne zu stehen oder zu
sitzen. Hat aber mit Ihrer Behinderung nichts zu tun?
Nein, das hat damit zu tun, dass ich ein Stück auswendig muss spielen, das ich eigentlich bestens kann. Aber das ist die Challenge wahrscheinlich von jedem Musiker oder von den meisten. Dann praktisch im Moment, wo man muss die Bestleistung abrufen muss, dass man nachher nicht anfängt zu grübeln und plötzlich aus im Konzept kommt.
Was bedeutet Ihnen die Musik?
Die Musik ist für mich Ausdruck von Emotionen und Gefühlen. Und das war immer gewesen. Vielleicht darf ich da auch ein bisschen ausholen. Es ist, als Kind bin ich viel allein gewesen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Und Musik ist eine Art für mich Heimat gewesen. Von Anfang an, die klassische Musik. Und ich habe für mich Musik gemacht und ich konnte dort brüllen, ich konnte mich dort freuen, ich konnte dort Emotionen
gehabt,
als Kind schon. Mhm. Und ich glaube, das hat die ganze tiefe Bedeutung von der Musik in meinem Leben ausgemacht, wo ich auch heute eigentlich mich kann finden in den Emotionen. Und das ist etwas extrem Heilsames für mich, Musik zu hören, aber auch Musik zu spielen vor allem. Und auch wenn ich heute nicht immer Zeit habe, oder häufig sogar phasenweise gar keine Zeit habe. Musik ist etwas, wo ich genau weiss, ich werde es wahrscheinlich bis zu meinem letzten Tag, werde ich das pflegen. Und das könnte zum Beispiel vom Sport so nicht sagen.
Musik ist wichtiger als Sport in dem Fall.
Das hat ganz eine tiefere, eine wichtige Bedeutung in meinem Leben, ja.
Eine tiefere. Der Sport ist aber trotzdem ein wichtiger Pfeiler in Ihrem Leben gewesen. Natürlich voran, ich habe es vorhin schon angetönt, Sie haben Triathlon und Duathlon gemacht auf Weltspitzenniveau. Das ist ganz ein wichtiger Teil gewesen von Ihrem Leben, wo Sie auch viel Ehrgeiz reingesteckt haben. Wenn ich so die Duathleten oder Triathleten anschaue, denke ich immer, wow, aber die müssen so hart sein zu ihrem Körper auch, dass man das überhaupt durchsteht. Hat sich da etwas geändert bei Ihnen in der Einstellung zu Ihrem eigenen, zu Ihrer Hülle, sage ich jetzt mal?
Nein, also ich glaube, die mich sich erinnern, mich am Streckenrand gesehen haben, wenn ich einen Triathlon und Duathlon gemacht habe, die wissen, dass ich jeden erkannt habe und mich nachher bedankt habe für das Fähnen und ich habe immer ein Lächeln eigentlich drauf gehabt. Ich habe eigentlich nie Schmerzen empfunden und habe mich selten müssen überwinden. Ich habe den Sport gemacht aus einer unglaublichen Leidenschaft aus. Und ich glaube, Sport sind auch gelebte Emotionen. Ganz fest. Und ich habe nie vorgehabt, als ich angefangen habe mit Sport, je irgendwie Weltspitze oder Spitzensport. Gott im Himmel, das habe ich nie, das habe ich mir nicht einmal zugetraut. Und ich bin wie Jahr für Jahr einfach besser geworden und bin in das hineingewachsen. Und die Motivation hat sich eigentlich nie verändert. Ich habe eigentlich die Freundschaften leben, die wir haben im Club. Ich wollte zu reisen und die Kulturen, die nachher dazukommen mit dem Spitzensport. Es sind viele ganz andere Ebenen gewesen, die
also
im
Sport sind. Es ist nicht so, dass Kring nachher aussäckeln, wo man sagt,
es gibt beides. Es gibt beides. Es gibt Leute, die das ganz konsequent verfolgen. Bei mir? Nein. Okay. Nein, das ist eigentlich, die Konsequenz ist eigentlich nicht da gewesen. Das Lustige ist, das erste Jahr, wo ich richtig konsequent angefangen habe zu trainieren, auch professionell, ich habe Studium unterbrochen, mit einem Südafrikaner zusammen jedes Training gemacht, das da war in Europa im Sommer. Das war das Jahr 2000, als ich den Unfall hatte. Und dort habe ich noch einen riesen Leistungssprung gemacht. Also ich habe mein Potenzial bei weitem eigentlich in dem Sinne nicht oder noch nicht ausgeschöpft. Das habe ich auch gewusst. Ich kann es auch gar nicht wählen, sondern auch dort sind für mich andere Ebenen fast wichtiger gewesen.
Was mich wahnsinnig wundernimmt, ist, wenn man von der Brust an gelähmt ist, wie fühlt sich das an?
Das ist etwas, wo man sich effektiv ganz schwer kann oder gar nicht vorstellen kann. Ich versuche es kurz zu beschreiben. Natürlich ist es so, und das ist logisch, dass man unterhalb vom Lähmungsniveau, wenn die Lähmung komplett ist, nichts kann bewegen, wenn man will. Das heisst, ich kann mir zwar vorstellen, ich tue meine Zehen bewegen, aber es passiert nichts. Das ist eine Ohnmacht und das ist extrem anstrengend. Wenn man es probiert, und man probiert es immer wieder, dann nachher, dann weiss man auch aus der Medizin, man aktiviert extrem viel Hirnrinde für das. Also viel mehr, als wenn jemand anders ohne Lähmung effektiv seine Zehen bewegt. Mhm. Extrem anstrengend. Aber es passiert nichts. Und dann die Verzweiflung mit dem zusammen. Das ist einmal das Motorische.
Spüren Sie denn etwas, wenn Sie die Zehen bewegen?
Ja, also es ist so, man spürt seinen Körper absolut, aber man spürt ihn nicht mehr so, wie man ihn früher gespürt hat. Also ich spüre nicht mehr, dass ich meine Beine berühre, sondern ich spüre einfach meine Beine. Und das
aber spüren Sie denn dort den Druck, also wenn Sie zu Ihren Oberschenkel anlängen?
Es ist so, das Gespüren selber, das Bewusstsein von Gespüren, das spielt sich ja alles im Hirn ab. Und wer ein bisschen Anatomie weiss, der weiss, dass es einen sogenannten Homunculus gibt auf der Hirnoberfläche. Das ist wie ein Abbild vom Körper auf der Hirnrinde. Weil jedes Areal vom Körper hat ein Abbild im Hirn, das zuständig ist für die Steuerung oder auch für die Empfindung von dem entsprechenden Gebiet. Also jetzt habe ich zum Beispiel ein Areal im Hirn, das für den Fuß zuständig ist, aber das Areal, das funktioniert ganz normal im Hirn. Nur die Antenne ist praktisch geknickt, also es kommt keine Information vom Fuß mehr zu dem Areal.
Die Verbindung ist unterbrochen.
Und jetzt gibt es im Prinzip wie ein Flimmern, oder? Wenn ich die Antenne im Fernsehen rausziehe, dann macht es. Und das ist eigentlich das, was jetzt auch passiert. Es ist die Information, die gekappt ist. Und jetzt ist einfach wie eine Grundaktivität vom Hirn, die aber diffus ist und unspezifisch. Also das heisst, das, was ich spüre dabei, ist ein Kribbeln, ein Ameisenlaufen, es ist ein Drücken, es ist ein Ziehen. Es ist manchmal so, wie wenn ich in einem viel zu eng geschnürten Skischuh drin stehe. Es ist manchmal weniger angenehm. Es sind Missempfindungen
eigentlich. Es ist nicht nichts. Also es ist nicht einfach
überhaupt nicht.
Nichts fertig.
Und ich sehe ja mit den Augen, wie die Position von meinen Beinen ist, wenn ich schaue. Und das Hirn weiss ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn meine Beine so sind, wie sie sind. Also das heisst, wenn ich jetzt schaue, wie meine Beine sind, dann spüre ich sie auch in dieser Position.
Aus der Erinnerung?
Aus der Erinnerung. Also jedes Gefühl, das ich kenne, kann ich wieder abrufen. Aus der Erinnerung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen habe, dass mir jemand das Bein ganz sanft nimmt und ganz langsam bewegt, dann spüre ich es immer noch so, wie ich es zuletzt gesehen habe. Aber wenn ich jetzt würde sehen, dass es plötzlich in einer anderen Position ist, dann spüre ich es plötzlich in der neuen Position. Also so muss man sich das vorstellen. Man empfindet den Körper über andere Sinn. Sprich, so wie man es sieht, so wie man es erinnert und kann es dadurch auch ein bisschen Einfluss nehmen darauf.
Sie sind ein junger, attraktiver, durchtrainierter Mann gsi, mit einem Hochleistungsmaschinen, sage ich jetzt mal, als Körper. Haben Sie, wo dann plötzlich der Tonus und all das, wo jetzt, wo ihnen fehlt, hat die Kraft, die Muskelkraft, auch die Befehlsgewalt über den Körper, wo das weg ist, haben Sie das gehabt, das Gefühl, ich bin kein Mann mehr, kein Richtiger?
Also, absolut am Anfang. Mit dem Verlust vom Selbstwertgefühl, von jeder Hoffnung und allem. Ist man ein gebrochener Mensch, Mann oder nicht Mann? Und mit der Mann als Identität auch das, natürlich. Das interessiert am Anfang nicht primär, sondern das, zuerst stehen Überlebensfragen im, und nachher Selbstständigkeitsfragen im Vordergrund. Und nachher, Mann sein, respektive als Mann, anerkannt und vielleicht sogar geliebt sein, das ist ein weiterer Prozess. Das kommt schon auch. Aber das ist etwas, wo man sich in Acht später muss beweisen.
Wie haben denn die Frauen auf Sie reagiert?
Lustig ist gewesen, also das würde ich mit grosser Sicherheit so behaupten, dass ich nach dem Unfall als Paraplegiker attraktiver gewesen bin für Frauen als vorher. Und ich habe mir immer überlegt, das ist meine Erfahrung gewesen, ich habe mir immer überlegt, warum ist das so gewesen. Ich bin jemand gewesen, der aufgrund von meinen Schwächen als Bub häufig gestraft worden ist. Von Kollegen, von anderen. Und darum bin ich auch viel allein gewesen, um auf die Bemerkung zu kommen.
Wir reden im Fall in Klammern nachher noch über die Kindheit.
Ich bin, okay. Durch das habe ich angefangen, natürlich die Schwächen zu verbergen und nur noch Stärken zu erleben. Und ich habe mir vieles angeeignet, was gut aussieht, was die Leute gerne
cool
sehen. Wo,
cool
ja, genau. Mhm. Und ich bin am Schluss jemand gewesen, der eigentlich jede Schwäche können verbergen hinter den Stärken. Aber Stärken machen nicht attraktiv, machen nicht liebenswert, überhaupt nichts, sondern man baut eine Mauer um sich und das habe ich nicht realisiert.
Und das spüren die Leute sehr gut.
Ja, das habe ich nicht verstanden damals. Ja. Und je weniger, dass ich Schwächen gelebt habe, umso weniger bin ich für Leute nahbar gewesen. Und nachher plötzlich mit dem Unfall hatte ich eine Schwäche gehabt, die jeder von weitem gesehen hat. Und plötzlich haben die Leute einen Punkt gehabt, wo sie mich haben können fassen, wo sie Menschlichkeit gespürt gehabt haben. Und ich glaube, das ist der erste Moment gewesen, wo ich Menschen wieder näher gekommen bin.
Sind denn das die Leute, die gleichen Leute gewesen, die sie vorher schon kennt haben, wo sie auch gemerkt haben, die haben viel einen weicheren Zugang jetzt zu ihnen?
Ja, teilweise.
Das Oder sind auch Menschen, neu?
Auch neu, beides.
Ja. Aha, das ist interessant. Thema Sexualität ist natürlich ein Tabuthema. Wir haben, muss ich sagen, vorher abgemacht, dass wir über das reden. Auch werden nicht allzu persönlich, weil es ist natürlich privat. Aber man fragt sich ja natürlich als Laie oder stellt sich das auch vor, dass gerade bei einem Mann eigentlich überhaupt nichts mehr geht, wenn er gelähmt ist. Ist aber nicht ganz so.
Das ist schwierig, das in zwei, drei Worten aufzuklären. Aber das stimmt nicht, so die Aussage. Sondern es funktioniert das meiste eigentlich bestens. Nur also muss man auch mal anders ausholen. Wenn man von Querschnitt redet, muss man aufpassen, von was für einem Querschnitt man redet. Weil jeder Querschnitt ist anders. Vollständig, unvollständig, die Höhe kommt sehr darauf an. Und viele Abläufe im Körper werden nicht vom Hirn gesteuert, sondern vom Rückenmark selber auf Reflexebene. Und wenn das Rückenmark auf der Höhe, wo die Reflex sich abspielt, zum Beispiel in der Sexualität auch die Erektion oder die Ejakulation, wenn die Zentren intakt sind im Rückenmark, das ist auf der Höhe vom Becken praktisch hinten, wenn das nicht verletzt ist, funktioniert das alles normal. Und damit ist eigentlich der rein mechanische Akt vom Geschlechtsverkehr oder von der Sexualität im weitesten Sinn ist eigentlich problemlos möglich.
Also die Funktionalität, das funktioniert.
Funktionalität ist häufig erhalten und zum Teil recht gut erhalten, mit wenigen Einschränkungen. Aber auf der anderen Seite ist der Verlust von der Sensibilität, das ist natürlich der grösste Verlust, zu spüren, zu verlieren. Und dort, das ist das, was eigentlich viel schwerer wiegt und wo man dann muss anfangen, wenn das fehlt, mit anderen Sinn wahrzunehmen oder anders wahrnehmen. Und das ist also etwas, wo viele in dieser Situation nachher sehr fantasievoll geworden sind, aber andere Sinn gebraucht haben, die Augen gebraucht haben, Geschmack, Hände gebraucht haben und das alles mit haben einflüssen in die Sexualität und dass das eine ganz andere Dimension bekommen hat, die nicht weniger befriedigend muss sein, sondern durchaus kann erfüllend sein.
Sie sagen das jetzt so einfach. Ich stelle mir einfach vor, dass das ein riesen Thema ist, weil es sind ja die meisten Querschnittsgelähmte, habe ich gelesen, die einen Unfall haben, sind junge Männer, weil sie natürlich auch risikobereiter sich bewegen und viel Unfall haben. Mhm. Ist das ein Thema, wo sie mit ihren Patienten auch darüber reden?
Ja, das ist etwas, was für die meisten zu früh ist. Und ich mag mir meine eigene Rehabilitation erinnern, da hat man mir auch gesagt, wenn sie irgendwann sich Fragen zur Sexualität stellen, kommen sie zurück, fragen sie uns, tun wir es anschauen. Und ich denke, das ist auch das Vernünftigste, dass man zuerst die anderen Probleme in dem Sinn löst, bevor man da, ich meine, jetzt bei jemandem das Thema ist, während der Rehabilitation, dann wird es thematisiert. Ja. Übrigens bieten wir auch in Notwil einmal im halben Jahr einen Kurs an zu dem Thema über Sexualität. Und alle Patienten sind eingeladen, das zu besuchen. Also man macht die Aufklärung schon. Aber man will niemanden dazu pushen, weil ich glaube, es braucht viel Eigeninitiative, es braucht auch Mut, sich zu exponieren. Weil wir sind alle ja geplagt, mit oder ohne Behinderung, von Stereotypen, gerade im Zusammenhang mit Sexualität. Wir haben häufig falsche Vorstellungen, wie es muss sein oder was jetzt richtig oder falsch ist. Und ich glaube, von dem muss man einfach wegkommen und dort umso mehr.
Kann ja dann auch befreiend sein, in dem Fall, unter Umständen. Der Christian Wenk, Paraplegiker, Arzt, Pianist und Sportler, ist mein Gast heute im Fokus. Christian Wenk, ich habe von Ihnen gelesen, mal im Interview, dass Sie gesagt haben, wenn Sie könnten, Ihr Leben zurückspulen, dann würden Sie trotzdem nichts ändern. Das finde ich, ist eine sehr bemerkenswerte Aussage für einen ehemaligen Spitzensportler, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Wir gehen dort nachher ein bisschen guseln. Zuerst aber noch ein Stück Musik mit viel Power. Sie haben mitgebracht von der Amy MacDonald, This is my life. Wieso?
Du hast jetzt eigentlich nicht Power im Vordergrund, sondern ich finde es ein extrem sanftes Stück. Also ich habe das Lied gehört und ich mag mich erinnern, das ist mir nie mehr aus dem Sinn gegangen. Ich habe das extrem sanft und schön gefunden. Und es hat irgendwie etwas gut geschwungen für mich. Und das ist eigentlich die Bedeutung.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head is twice the size, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head is twice the size, where you gonna go, where you gonna go. Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ragger and his motley crew, and where you gonna go? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. Sleep tonight.
Amy MacDonald mit «This is my life». Ihr hört den Fokus, unsere Tagsendung auf DRS3 am Montagabend. Und mein Gast heute ist der Arzt Christian Wenker. Er ist im Rollstuhl seit 10 Jahren und er sagt, er würde an seinem Leben nichts verändern, wenn er könnte. Christian Wenker, hadere Sie nie mit dem Schicksal?
Ja, die Aussage ist so nicht ganz korrekt, wenn ich darf korrigieren. Okay. Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sofort die Paraplegie in dem Sinn wegwünschen. Das ist klar, weil es eine Einschränkung ist, auf den ersten Blick wenig Positives hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die 10 Jahre, die ich erlebt habe im Rollstuhl mit Paraplegie, ich würde keinen Moment von diesen 10 Jahren zurückgeben. Mhm. Und das hat einfach eine Art Neuorientierung gegeben damals, wo das passiert ist, hat mich in eine andere Richtung geführt, wo ich aber dann gleich wieder tagtäglich das für mich ausgewählt habe, als Inhalt von dem Leben, wo ich wählen kann, wo für mich wertvoll gewesen ist. Und ich habe in diesen 10 Jahren so viel unglaublich schöne Sachen dürfen machen und erleben, dass ich das nie und nimmer würde zurückgeben. Und ich denke, ich wäre auch heute nicht da. Und ich könnte auch nicht so von diesen Erfahrungen reden, wenn ich das heute könnte. Und darum, ich glaube, ich habe auch für mich an Tiefgang gewonnen, wo ich wahrscheinlich sonst nicht gewonnen hätte. Und habe durch das eine Aufgabe bekommen, vielleicht auch ein bisschen als Botschafter und als jemand, der kann Mut machen, wo ich sonst wahrscheinlich nie gehabt hätte.
Was ist der Sinn von dem Ganzen?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn so etwas passiert, sieht man überhaupt keinen Sinn zuerst. Und nachher braucht es eine gewisse Offenheit, den Sinn zu suchen, um nicht zu sagen, es ist ein schlechtes Schicksal und es ist, das gehört nicht zu mir. Und wenn man den Sinn sucht, dann merkt man wahrscheinlich relativ bald, dass vieles, was passiert, Chancen sind im Alltag. Und für mich sind unglaubliche Chancen entstanden. Nur schon von Veränderungen im ganz persönlichen Umfeld. Wir sind als Familie viel, viel näher zusammengeguckt. Plötzlich haben wir uns wahrgenommen, nicht mehr als selbstverständlich angeschaut, dass wir einfach alltag da sind, angefangen an zuhören, verstehen. Das ist etwas, wo vorher einfach irgendwie viel oberflächlicher war. Und das war ein riesen Wandel. Und dann denke ich, Wendungen im Beruf und auch in der Musik. Jesus Gott, ich meine, ich wäre sonst ganz sicher nie im KKL auftreten, denke ich, als normaler Fußgänger. Und das sind Chancen gewesen, die ich gehabt habe, die wunderschön sind. Und ich bin letztes Jahr so ein bisschen als letzter grosser Höhepunkt gewählt worden als sogenannter Young Global Leader. Ich sage es nicht so gern, weil ich finde, es tönt so ein bisschen komisch, sich Young Global Leader zu nennen. Aber das ist... Wir
muss vielleicht noch schnell sagen, was das ist. Wir können sagen, es ist vom WEF, vom World Economic Forum, werden gewählt jedes Jahr 100 bis 200 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sozialleben, Kultur, wo irgendetwas Aussergewöhnliches auch leisten. Und dort sind sie gewählt worden eben als Young Global Leader. Was ist dort Ihre Aufgabe, Ihre Funktion?
Ja, das hat mir Türen geöffnet, die unglaublich sind und mein Leben grundsätzlich verändert haben in eine ganz, ganz positive Richtung. Mir Chancen und eröffnet haben, die ich wahrscheinlich sonst nie gehabt hätte und wahrscheinlich nicht einmal daran geglaubt hätte, dass es die gibt.
Konkret?
Das ist, man muss immer aufpassen, dass man so irgendwie auf den Punkt kann bringen. Muss ich es vielleicht so sagen. Ich kann das Jahr im Frühjahr können an einem sogenannten Leadership-Kurs der Harvard University, der Kennedy School können teilnehmen. Das war gesponsert vom World Economic Forum. Und, das ist eine unglaubliche Erfahrung für mich, weil ich zum ersten Mal gelernt habe oder das Gefühl bekommen habe, dass ich so gut bin, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass ich kann eine Veränderung schaffen in einem grösseren Kontext. Und das ist nicht etwas, was wir lernen als Kind da. Die Eltern und die Lehrer, die sagen uns nicht, wir könnten vielleicht einmal die Welt verändern oder nachhaltig eine Veränderung schaffen. Das schadet eigentlich, weil in jedem von uns, bin ich überzeugt, steckt das Potenzial. Und wenn jemand möchte, das Bedürfnis hat, eine Veränderung zu schaffen, dann könnte er das.
Ganz konkret ist bei Ihnen ja jetzt, habe ich nachgelesen, haben Sie ein Projekt auf die Beine gestellt in Afghanistan. Dort bauen Sie eine Schule in Uttarakhand. Warum, um Himmels Gottes Willen, wie kommen Sie auf Afghanistan, Kind? Was haben Sie dort verloren?
Das ist auch einfach so ein Moment gsi, wo so eine Art ein bisschen wie Fügung aussieht. Ich bin am letztes Jahr im Frühling im World Economic Forum in Jordanien vom Mittleren Osten zusammengetroffen mit einer Kollegin, Young Global Leader von Afghanistan. Und das ist eine junge Frau mit unglaublich Power gsi, wo authentisch auftreten ist und sich ganz stark engagiert im Land für Bildung von Frauen und von Kindern, vor allem Mädchen. Und das leuchtet relativ rasch ein, wenn man sich überlegt. Der Krieg zu beenden in Afghanistan hat nichts zu tun mit Militärpräsenz und anderen, sondern nur mit Bildung. Nur die Bildung kann dort das Problem nachhaltig lösen. Und darum da bin ich spontan motiviert gewesen, mit ihr abzumachen. Sie, die schon Erfahrung hat mit Schulen bauen in Afghanistan, sie macht das Projekt, sie ist Koordinator dort und ich kümmere mich um Finanzierung.
Und trotzdem, warum machen Sie das? Also sind Sie dann so ein bisschen, es ist das Weltverbesserung, Virus bei Ihnen ankommen? Oder
nein,
was
überhaupt
ist
nicht. Das ist wie ein Türchen, das dort aufgegangen ist. Wir können alle Geld sammeln, aber wir müssen ja am Schluss auch noch für etwas Sinnvolles können investieren. Und man kann schon irgendeinen Verein oder so das spenden, wo man dann vielleicht nicht so genau weiss, was mit dem Geld passiert. Aber die Frau, wenn ich der das Geld gebe, dann weiss ich ganz genau eins zu eins, was passiert. Und das hat mich motiviert.
Dann wären wir aber wieder beim Sinn vom Leben. Ist jetzt das der Sinn von Ihrem Leben, von Ihrem Unfall auch, das Schicksal, dass Sie jetzt dort sind, wo Sie sind und ganz konkret ein paar Kinder in Afghanistan, eine Schule mit Hilfe von Spenden natürlich aus der Schweiz helfen aufzubauen?
Ja, wahrscheinlich. Allerdings ist das Schulprojekt älter als mein Harvard-Kurs und hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Und in der Zwischenzeit haben sich für mich nochmal ganz andere Perspektiven eigentlich aufgetan durch das als Chance. Und ich möchte ich nicht zu fest auf das Projekt fokussieren, sondern vielleicht das als Beispiel nennen, für vielleicht ein bisschen meine Bedürfnisse, eine Veränderung zu schaffen.
Aber Sie benutzen jetzt Ihre Popularität auch, Ihren Status, Ihr ganzes Erleben, Ihre Erfahrungen, um wie etwas auch weitergeben.
Auf jeden Fall. Und nachhaltige Veränderung zu schaffen, das ist ja so ein bisschen das Motto vom World Economic Forum, committed to improving the state of the world, die Welt verbessern. Man kann ein bisschen darüber lächeln, das ist richtig. Und trotzdem glaube ich, niemand von uns, von den Young Global Leaders aktiv ist, zweifelt daran, dass er kann ein Puzzleteil dazu beitragen.
Sie sind Young Global Leader. Sie sind als Bub kein Leader gewesen. Sie haben es vorhin schon angetönt, Sie haben nicht eine wahnsinnig lustige Kindheit gehabt. Sie sind ausgerenzt worden, haben nicht viele Freunde gehabt. Das ist nicht schön gewesen. Was ist denn dort schief gelaufen, wo Sie klein gewesen sind?
Ja, ich bin vorsichtig. Ich würde vielleicht nicht mal sagen, ich bin ausgerenzt worden, sondern ich habe mich selber ausgrenzt. Oder ich habe nicht gewusst, wie ich mich integrieren kann. Ich bin zu anders gewesen. Und,
inwiefern?
Zwei, drei Beispiele. Ich bin von klein auf mit klassischer Musik aufgewachsen. Ich hatte nie eine Ahnung von Popmusik. Nicht. Von was reden Kinder? Wir haben nie einen Fernseher gehabt, ohne Fernseher aufgewachsen. Über was reden Kinder? Sendungen, Sport. Ich habe von Sport keine Ahnung gehabt, Fußballteams. Gott, ich konnte nicht mitreden. Und dann muss man sich vorstellen, wenn man rumläuft mit alten Kleidern von Nachbarn und von der Börse und mit dem Haarschnitt von der Mutter und
nicht
so weiter.
Lustig.
Man ist einfach ausgrenzt oder man grenzt sich selber aus und merkt es eigentlich nicht. Und ich mache mit all dem niemandem, mit nicht dem geringsten einen Vorwurf. Das ist für vieles auch gut gewesen und es ist vielleicht einfach, hat auch zu meinem Leben dazugehört, um vielleicht stark zu werden. Vielleicht jetzt auch alles das, wo ich heute kann und darf machen, können zu machen.
Nachher so der nächste Schnappschuss, den ich vor Augen habe, ist dann der Jüngling, der Sportler. Das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, der schmächtige, unsportliche Bub. Und dann plötzlich haben wir einen Triathlet, einen Duathlet, der an der Weltspitze ist.
Doch, für mich hat es einen Moment gegeben, wo ich 13, 14 war, eigentlich am Tiefpunkt, wo ich plötzlich wie ein Schalter haben können, oder 14, 15 umgeworfen habe, wo ich mich angefangen habe zu wehren. Und wo ich plötzlich gemerkt habe, durch das, dass ich mich wehre, kann ich Aufmerksamkeit bekommen und kann ich auch ernst genommen werden. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal eine Beziehung hatte. Und wo ich auch so gespürt habe, dass ich interessant bin für andere Menschen. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen, wo nachher plötzlich vieles auf einmal möglich geworden ist, was ich früher noch träumt habe davon.
Sie sind ein positiver Mensch. Ich glaube, das ist jetzt sehr klar rausgekommen in dieser Stunde. Sie sind positiv geworden, haben müssen positiv werden. Wir kommen langsam zum Schluss von dem Gespräch, Christian Wenck. Wenn Sie jetzt den Tag morgen so ein bisschen vor Augen haben, auf was konkret freuen Sie sich am meisten morgen?
Morgen ist Dienstag, ist ein normaler Arbeitstag und das Abend, und da freue ich mich effektiv drauf, gehen wir alle Locations anschauen für die Hochzeit, die demnächst stattfinden wird.
Sie heiraten nämlich Ihre richtig. Langjährige Partnerin.
Das ist richtig.
Mit Weiss und Pomp und Bimborium. Wie das muss sein?
Weiss, möglichst wenig Pomp, aber in einem gediegenen Rahmen. Und durchaus in einem grösseren Rahmen. Und ich denke, die Besichtigung wird sehr emotional sein, weil es halt schon Vorgeschmack ist auf, man sagt das so schön, der schönste Tag vom Leben. Und ich freue mich effektiv sehr, sehr auf den Event.
Da wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg mal morgen bei der Besichtigung von diesen Plätzen. Herzlichen Dank, Christian Wenck, dass Sie da gewesen sind im Studio. Danke für das Gespräch. Bevor Sie gehen, haben Sie noch einen letzten Musikwunsch offen. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Warum? Was verbindet Sie mit dem Stück speziell?
Das ist das letzte Lied gewesen, das an der Abschlussparty an dem Harvard-Kurs gespielt worden ist. Und wir sind alle auf der Tanzfläche gewesen. Und das ist für mich ein Lied gewesen, das ich wie in Trance erlebt habe. Einer von meinen schönsten Momente überhaupt.
Das war der Fokus. Danke vielmals für das Gespräch. Abladen oder nachhören könnt ihr das Gespräch übrigens auf drs3.ch. Einen schönen Abend. Weiterhin wünscht euch Sabine Lüthi.
Party every day, and I'm feeling woo.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.